SWR 2 Forum.
Laschet am Ziel, welche Zukunft hat die Union? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Ja, Armin Laschet hat es geschafft, oder anders gesagt, Markus Söder hat endlich den Weg freigemacht. Kanzlerkandidat. Nachdem SPD und Grüne vorausgeeilt sind, ist die Union mit Abstand gefolgt. Heute um Punkt 12.03 Uhr hat Markus Söder die K-Frage, die er ausgelöst hat, aufgelöst. Die Würfel sind gefallen, das waren seine Worte. Seit 5 Stunden herrscht nun Klarheit, bis auf ein paar offene Fragen. Kann Laschet Kanzler, kann Söder Solidarität, kann die Union Einigkeit? Im SWR2-Forum diskutieren Professor Dr. Thorsten Fahrs. Er ist Wahl- und Parteienforscher an der Freien Universität Berlin. Der Historiker Professor Dr. Paul Nolte, ebenfalls Freie Universität Berlin, und Dr. Ursula Weidenfeld, sie ist freie Journalistin und schreibt gerade eine Merkel-Biografie. Frau Weidenfeld, Ihr Buch über Merkel trägt den schlichten Titel »Die Kanzlerin«, Untertitel Porträt einer Epoche. Die Biografie erscheint im August. Epochen enden und Epochen beginnen auch irgendwann. Befinden wir uns seit 12.03 Uhr offiziell in einer neuen Epoche?
Ich glaube, wir befinden uns schon seit einigen Monaten in einem Epochenwechsel, was ja auch spürbar wird bei der Frage, wie die Kanzlerin die Corona-Krise managt. Also wie viel Macht hat sie noch, wie viel Einfluss hat sie, wie stark setzt sie ihr Amt oder ihren Einfluss ein. Und da sieht man seit einigen Wochen sehr, sehr deutlich, dass das endet, dass da etwas zu Ende geht, dass eine Ära, glaube ich schon zu sagen zu können, endet, nämlich die einer Kanzlerin, die Krise kann, die in normalen Zeiten sehr normal, sehr langweilig, sehr seriös regiert hat, aber die eigentlich in Krisen immer gezeigt hat, dass es am Ende dann doch auch auf die Regierungschefin ankommt.
Aber sind wir jetzt tatsächlich auch in einer neuen Epoche oder erstmal in so einem Interregnum?
Das weiß man ja immer erst, wenn man, das kann man ja immer erst im Rückblick sagen, ob da jetzt tatsächlich etwas Neues und Belastbares aufbricht. Man hat schon den Eindruck, dass die Phase oder die Epoche der CDU als geborene Regierungspartei, das ist ja das, wozu Angela Merkel diese Partei gemacht hat. Sie ist keine konservative Partei mehr, aber sie ist die Partei, die in Deutschland den Anspruch hat, zu regieren und zu gestalten. Da gibt es Fragezeichen. Da gibt es seit gestern ein sehr deutliches Fragezeichen mit der Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock. Da gibt es aber eben auch, und das zeigen die Umfragen, doch zunehmend Vorbehalte ganz offensichtlich bei den Wählern, die die CDU jedenfalls nicht mehr in dieser selbstverständlichen Rolle sehen. Und die CDU selber sieht sich darin ja auch nicht mehr.
Die Würfel sind gefallen. Das Zitat hat Söder vielleicht nicht ohne einen Hintergedanken gewählt. Julius Cäsar hat das ursprünglich gesagt, bevor er seine Truppen gegen alle Regel Richtung Rom führte. Herr Nolte, Sie sind Historiker. Söder zitiert Cäsar, aber er kopiert ihn nicht, vielleicht weil ihm die Truppen fehlen?
Sein Cäsar, würde ich sagen, ist Franz Josef Strauß. Also alle Kanzlerkandidaten der CSU, die das jedenfalls werden wollten oder dann auch geworden sind, arbeiten sich ja immer noch an dem Vorbild Franz Josef Strauß ab, des großen Parteivorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten auch für 10 Jahre. Franz Josef Strauß hat ja überhaupt erst er war wirklich ein Cäsar auch der deutschen Politik, ja schon in der Adenauer-Ära. Und er hat ja überhaupt das Modell einer bayerischen Kanzlerkandidatur überhaupt erst möglich gemacht. Das darf man auch noch mal erinnern. 30 Jahre lang hat die alte Bundesrepublik funktioniert, von 1949 bis 1979. Und die CSU war eine bayerische Regionalpartei. Und Strauß wollte mehr. Der wollte sozusagen die bundespolitische Prominenz auch auf dieser Ebene haben. Und alle bayerischen Ministerpräsidenten, die irgendwie dem Modell Strauß noch in besonderer Weise gefolgt sind, das war nicht oder CSU-Parteivorsitzende. Das war nicht Theo Weigel, das war nicht Günter Beckstein. Max Streibel hatte ja auch nicht das Format dazu. Aber das war Edmund Stoiber und das ist jetzt Markus Söder. Die haben es auf diese Kanzlerkandidatur angelegt. Deswegen finde ich die Konstellation jetzt heute auch besonders interessant, denn Markus Söder ist der erste CSU Vorsitzende, bayerische Ministerpräsident, der Kanzlerkandidat werden wollte und es nicht geschafft hat. Zwei haben es bisher versucht und die sind es auch geworden. Nämlich Strauß und Stoiber und Söder nur nicht. Das ist auch eine ganz interessante Verliererkonstellation. Ich glaube auch, Söder hatte sehr stark darauf gesetzt, dass dieser sehr stark ja asymmetrische Mechanismus, ja, wenn diese kleine Partei mit ihrer Geschlossenheit das wirklich will, das ist nicht alle vier Jahre der Fall, aber wenn es der Fall ist, so wie zuletzt 2002 und wie es 1979 der Fall war, als Strauß gegen Albrecht obsiegt hat, dann gelingt das auch. Ist ihm jetzt nicht gelungen.
Herr Faast, das waren innerhalb kurzer Zeit zwei sehr verschiedene Auswahlverfahren. Das der Grünen wirkte wie eine Sturzgeburt, bei der Union war es eher eine Zangengeburt und beide Male waren es die zweiten Sieger, die als glückliche Geburtshelfer viel entspannter wirkten als die eigentlichen Gewinner. Habeck und Söder, die haben eigentlich sehr, sehr entspannt gelächelt. Meine Frage ist, ist es wirklich erstrebenswert, Kanzlerkandidat zu sein? Tut sich Armin Laschet einen Gefallen damit?
Naja, wir reden ja viel über Erstzugriffsrechte in diesen Tagen. Da schwingt ja schon mit, dass es irgendwie ein Privileg ist, auf dieses Kanzlerkandidatenamt, was es offiziell gar nicht gibt, zuzugreifen. Und natürlich ist es auch für Politiker und Politiker vollkommen legitim, dass sie nach Macht streben. Und dann reden wir hier eben vom mächtigsten Amt, das es in der Bundesrepublik Deutschland gibt. Insofern wird das nicht jeder anstreben, aber dass es für Politiker und Politiker anstrebenswert ist, auch für jemand wie Markus Söder, das ist vollkommen legitim und das haben wir auch sehr deutlich erlebt in diesen Tagen. Aber natürlich haben Sie auch vollkommen recht, die beiden Prozesse, und das war ja, wenn Sie so wollen, die Ironie der Geschichte in dieser Woche, dass es bei den Grünen, einer historisch nicht immer so organisierten Partei, so reibungslos gelaufen ist, dass man sich sogar den Mut erlaubt hat, mit 10 Tagen Vorlauf anzukündigen, am 19. April werden wir diese Entscheidung bekannt geben und das auch durchgezogen hat, dass nichts durchgedrungen ist. Und im Gegensatz haben wir diesen Livestream gestern aus den Präsidien, aus dem Vorstand der Union, wo wir alle mitlesen konnten, fast im Wortlaut. Das war schon eine absurde Situation und das zeigt doch, dass einiges außer Rand und Band geraten ist in diesem Jahr.
Die beiden Kandidaten, also jetzt ist es ja nur noch einer, aber die haben ja ein sehr unterschiedliches Image. Aber was sie eint, ist doch wohl der Wille zur Macht. Also in ihrem Machtmenschentum sehen sie sich vielleicht ähnlicher, als es auf den ersten Blick erscheint.
Naja, ich glaube, ohne dieses Machtgefühl kann man ja nicht Kanzler werden. Das ist ja sehr, sehr deutlich, dass man diesen Willen zur Macht braucht. Ich glaube aber trotzdem, dass die Unterschiedlichkeit der beiden auch für unterschiedliche Politikentwürfe steht. Markus Söder ist ja eher der Typ Populist, also eher so der Boris Johnson, vielleicht auch der Emmanuel Macron, vielleicht auch Donald Trump der deutschen Politik. Und da steht er oder hätte er auch singulär gestanden. Alle anderen Kandidaten gehören ja eher zum anderen Lager der deutschen, zurückgenommenen, eher sachorientierten Politik. Und da, glaube ich, sieht man eben schon, dass bei allem Willen zur Macht, und da ist man ja eigentlich ganz erleichtert, dass jetzt endlich mal ein paar auch sagen, wir wollen das werden und wir wollen ins Kanzleramt, dass bei allem Willen doch zwei unterschiedliche Politiktypen jedenfalls in der CDU, zur Auswahl standen. Und die CDU hat sich für die Methode Merkel entschieden.
Ja, sehe ich auch so. Also der stand der Machertyp zur Auswahl und der Moderatortyp. Und ist klar, wer welcher hier ist. Das sind ja auch interessanterweise auch zwei Typen, die es in der Geschichte der bundesrepublikanischen Kanzler auch gegeben hat. Da kann man so ein bisschen so vielleicht so einsortieren. Helmut Schmidt hat sich natürlich dieses Image als Macher auch sehr stark gegeben. Helmut Kohl, der Aussitzer, ja, das war der Moderatortyp, und Angela Merkel natürlich auch. Gerhard Schröder hat sich zwischendrin wieder sehr stark als Macher inszeniert. Also man muss auch fairerweise sagen, beides funktioniert auch und beides sind sozusagen Role Models von Kanzlertypen und von Kanzlerschaften, die es in der Bundesrepublik auf erfolgreiche Weise gegeben hat. Aber in anderer Hinsicht ist für mich der Unterschied auch gar nicht so groß zwischen den beiden. In mancher Hinsicht, Söder ist viel wechsel- und wandlungsfähiger, als das zum Beispiel Strauß und Stoiber gewesen sind. Laschet ist in mancher Hinsicht bundespolitisch ja auch noch ein unbeschriebenes Blatt. Was die Differenz zwischen beiden eigentlich kaum für mich markiert, ist ein programmatischer Unterschied. Dieser Kampf, diese Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU, die war ja lange Zeit, ist von der Lagerung, von der programmatischen Lagerung der Parteien immer noch teilweise so. Und gerade in der Auseinandersetzung um die Kanzlerkandidatur, Strauß gegen Albrecht, das war der konservative Strauß gegen den norddeutsch-liberalen Albrecht, Stoiber gegen Merkel genauso. Also so einfach kann man das jetzt nicht mehr sagen. Dafür ist Söder steht nicht mehr in diesem Sinne für die konservative CSU gegen den, gut, das gilt dann vielleicht noch, liberalen Laschet, wäre meine Einschätzung.
Und dann gibt es dann noch das Wort von Markus Blume, dem Generalsekretär der CSU. Der sagte nämlich im Anschluss an Söders Statement rätselhafte Worte. Söder sei der Kandidat der Herzen, Laschet Kandidat der Union. Was hat er damit nur gemeint? Herr Faas, haben Sie eine Idee?
Naja, was er natürlich schon damit angedeutet hat, ist, dass Markus Söder, der ja der Vorsitzende der anderen Partei ist, das darf man ja nicht vergessen. Das haben wir ja auch erlebt in diesem Prozess. Es sind zwei Parteien, die für solche Fragen letztlich auch keine geregelten Verfahren haben. Aber dass der Kandidat der anderen Partei, Markus Söder, der CSU-Vorsitzende, eben doch weit in die CDU vorgedrungen ist, an der Basis, man denke an die Junge Union, man denke an Landesverbände. Und dass ihm, das hat auch Markus Söder ja heute in seinem Statement nochmal sehr deutlich gemacht, das hat ihn ja bewegt, sogar gerührt, hat er gesagt, wie viel Zustimmung er erfahren hat. Also offenkundig hat er schon da einen Nerv getroffen und das ist, glaube ich, für unsere Debatte auch nochmal wichtig zu sehen. Die CDU ist seit vielen Jahren eine tief zerrissene Partei. Wenn Sie sich die letzten beiden Vorsitzendenwahlen anschauen, Kramp-Karrenbauer gegen Merz, 50-50, Laschet gegen Merz, 50-50 und jetzt eben auch Laschet gegen Söder, auch da tiefe Risse. Die Union, die CDU vor allem, hat ihre Balance verloren und sie weiß einfach nicht, wo sie gerade hin will. Das eine Lager setzt sich immer sehr, sehr knapp durch, gestern mit hoher Brachialität. Aber jetzt zu glauben, dass aus dieser Partei plötzlich magisch eine schlagkräftige, nach vorne gerichtete Truppe werden kann, das ist doch eine starke Annahme, die man da trifft. Da kann man sagen, am Ende ist es sozusagen der Kampf um das Kanzleramt. Wir müssen das gemeinsam verteidigen. Vielleicht schafft das die Disziplin, die es braucht. Aber das ist für Armin Laschet ein weiter, weiter Weg. Und diese Spitzen, die da heute aus München kamen, die waren schon immer noch sehr, sehr deutlich, mindestens zwischen den Zeilen, aber eigentlich sogar noch mehr zu hören.
Stimme ich Ihnen absolut zu, Herr Faas. Ich glaube halt nur, man muss dann auch vielleicht noch mal in die Geschichte der CDU auch schauen. Und das war ja um die Jahrtausendwende nicht anders. Also wenn man sich noch mal versucht zu erinnern, die CDU in der Parteispendenaffäre, in der tiefsten Krise, die sie möglicherweise jemals hatte. Und sie war sich auch damals nicht sicher. Sie war nach der Ära Kohl völlig ausgeblutet, total verunsichert und ebenfalls total zerrissen. Und letztlich kommt in der CDU die Einigkeit ja dann immer erst mit der Macht. Also sie kommt ja immer erst, wenn die CDU wieder im Bundeskanzleramt sitzt, wenn sie wieder den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin stellt. Und dann stellt sie sich auch wieder ein, dieses Gefühl, wir sind doch eine ganz gute und erfolgreiche Partei. Insofern würde ich diese Zerrissenheit im Moment nicht überschätzen und sagen, wenn es der CDU gelingt, im September wieder ins Kanzleramt einzuziehen und wenn es Armin Laschet dann gelingen sollte, Kanzler zu werden und ein guter Kanzler zu sein, dann wird sich die CDU ganz schnell wieder zusammenraufen und hinter diesem Macht und hinter diesem Selbstverständnis versammeln, dass man Regierungspartei sein muss. Sie wird ihre innerlichen Konflikte und die Frage, wozu sie eigentlich da ist, außer zum Regieren, auch dann noch nicht beantwortet haben, nur wird es sie dann eben nicht mehr so schmerzen.
Völlig richtig. Ja. Und ich glaube, der Punkt an der Stelle ist natürlich, dass genau diese Selbstverständlichkeit, wir werden schon im Kanzleramt bleiben, dass die eben mit Armin Laschet so nicht verbunden wird. Wenn man in die Fraktion oder was uns aus der Fraktion berichtet wurde, dann waren das ja genau die Argumente, dass genau die Abgeordneten, die auf wackeligen Sitzen, sprichwörtlich sitzen, wo also nicht sicher ist, ob der Wiedereinzug gelingt, dass die einfach dieses Grundvertrauen in Laschet und die CDU nicht hatten. Und damit hat Markus Söder natürlich auch gezündelt und gespielt. Also auch das finden Sie, haben vollkommen recht, wenn das so kommt, keine Frage, wird man sich versammeln. Das hat man ja auch bei der SPD auf der anderen Seite durchaus schon gesehen. Aber dieses Grundvertrauen, das ist, glaube ich, gerade erschüttert. Und was der richtige Weg in diesem Wahlkampf ist, ich meine, es wird spannend sein. Ich glaube, das werden wir heute hier nicht final beantworten können und vielleicht auch nicht sollen. Aber das wird spannend einfach in diesem Jahr. Und da wird es auch ganz entscheidend sein, wie sich jetzt Umfragen, auf die haben wir ja alle gestarrt, die waren ja auch ein wichtiges vermeintliches Entscheidungskriterium, ob die sich jetzt bewegen, wie die sich bewegen, ob die Werte von Laschet steigen oder nicht. Denn sie sind tatsächlich sehr, sehr schlecht. Das muss man auch nochmal festhalten.
Ja, aber Herr Faas, jetzt sprechen Sie ja geradezu so, als sei die CDU, CSU die ewige Regierungspartei und überhaupt noch nie in der Opposition gewesen. Also natürlich kann es sein, dass die CDU, CSU diese Wahlen verliert, in welchem Sinne auch immer, mit einem schwächeren Ergebnis, als das 2017 der Fall war mit den 32,9%, dass sie schwächer werden als die Grünen, dass sie noch nicht mal ein Juniorpartner der Grünen werden in einer Ampelkoalition oder was auch immer. Aber das hat es ja in der Geschichte der Bundesrepublik nun auch schon zweimal gegeben, ohne dass die CDU daran zugrunde gegangen ist, nach einer, wissen wir ja alle, nach 13 Jahren sozialliberaler Koalition kamen dann eben wieder 16 Jahre Helmut Kohl und nach zwei Legislaturperioden, die zweite abgekürzt, Rot-Grün, kam dann eben diese Merkel-Ära, die diese Selbstverständlichkeit der CDU oder der Union als führende Regierungspartei und als Kanzleramtspartei wieder etabliert hat. Also natürlich kann es sein, dass die CDU jetzt auch in eine schwierige Phase, möglicherweise auch in eine Oppositionsphase übergeht. Aber die Frage, ob sie sich vielleicht auch programmatisch berappelt, ob da eine fortwährende Spaltung erkennbar bleibt zwischen zwei Lagern, so wie sich das jetzt ja tatsächlich in diesen 50-50-Konstellationen bei den Vorsitzendenwahlen abgebildet hat, das ist, denke ich, nochmal eine andere Frage. Und Laschet hat ja schon auch versucht, da bleibt noch fast alles einzulösen, das sage ich sofort auch dazu. Er ist ja auch nun gerade erst zum Parteivorsitzenden gewählt worden, aber er hat ja schon deutliche Signale gesendet, so wie Merkel mit einem jetzt sozusagen nur liberalen oder die Kritiker würden sagen sozialdemokratischen Kurs geht es auch nicht weiter. Wir müssen wieder stärker auf den Wirtschaftsflügel hören. Wir müssen auch konservative Stimmen in der Union wieder zur Geltung bringen. Also sozusagen dieser integrative Ansatz, der ist ja bei dem insgesamt gewiss eher liberal in der CDU positionierten Laschet doch auch schon erkennbar.
Laschet am Ziel, welche Zukunft hat die Union? Wir diskutieren hier im SWR2-Forum mit Professor Dr. Paul Nolte, er ist Historiker, dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Thorsten Faas und der freien Journalistin Ursula Weidenfeld, Merkel-Biografin. Vielleicht noch einmal der Blick weg vom großen Ganzen und den historischen Zusammenhängen und zu dem, was unmittelbar vor dem Statement von Söder passiert ist, diese 6 Stunden lange Konferenz im Adenauerhaus. Man fragt sich natürlich schon als Nicht-Teilnehmer einer solchen Sitzung, was haben die denn in 6 Stunden zu besprechen, was nicht auch irgendwie in einer Stunde hätte beredet werden können. Man fragt sich, warum Söder an dieser Sitzung nicht teilgenommen hat, obwohl es doch vor allem um ihn gegangen ist. Und man fragt sich auch, ob das möglicherweise die letzte Chance war, für Armin Laschet nochmal das Ruder umzudrehen, indem er nämlich eine Abstimmung erzwungen hat, die dann eben nicht 50-50 ausgegangen ist, wie so viele andere, sondern diesmal mit einem ziemlich eindeutigen Ergebnis für ihn. War das der Moment, diese Sitzung, wo alles spitz auf Knopf stand? Was meinen Sie, Frau Weidenfeld?
Ja, ganz klar. Es war der Moment, in dem Armin Laschet gezeigt hat, dass er ein Steher ist und dass er im Kern eben auch ein Machtpolitiker ist. Er ist nicht so laut und nicht so deutlich und hat vielleicht auch nicht so viel Sexappeal wie Markus Söder, aber er ist eben ein Gremienpolitiker, ist ein Machtpolitiker und er hat die CDU gezwungen, sich zu entscheiden. Dass sie sich entscheiden musste, war völlig klar. Es war eben nur die Frage, entscheiden am Ende die Gremien der Partei oder entscheidet die Fraktion oder entscheiden oder mit zusammen mit den Kreisverbänden. Armin Laschet hat gewusst, dass der zweite Weg für ihn nicht besonders aussichtsreich sein wird und hat deshalb den anderen Weg beschritten und hat eben auch der CDU noch einmal sehr deutlich gezeigt, er will ins Kanzleramt. Er will Kanzlerkandidat sein und er hat sich damit durchgesetzt. Das war seine letzte Chance. Wenn die letzte Nacht nicht entschieden hätten, dann hätten wir heute wahrscheinlich einen anderen Kanzlerkandidaten.
An welchem Ort findet eigentlich eine Partei ihren Willen? Im Präsidium, auf Parteitagen, in der Fraktion, in der Gemeinschaft der Kreisvorsitzenden, auch das war ja so ein Vorschlag, bei den Mitgliedern, vielleicht sogar bei den Wählern oder am Ende doch beim Big Boss, der allen anderen vorgibt, was sie zu wollen haben. Wo entscheidet sich, an welchem Ort, zu welcher Zeit eine Partei? Oder sagen wir immer nur, die CDU will und wir wissen es eigentlich gar nicht so genau? Herr Faas.
Tja. Naja, das war ja für Politikwissenschaftler und vielleicht auch Historiker und Historikerinnen geradezu auch eine Lehrstunde in Repräsentation. Wer vertritt eigentlich die Partei? Sind es die Mitglieder? Das wäre so was Basisdemokratisches, dass man sagt, nein, das ist eine so gewichtige Entscheidung, die legen wir in die Hände der Mitglieder. Und das haben wir auch schon erlebt bei anderen Parteien, bei den Grünen sehr, sehr häufig. Ist es eine repräsentativ verfasste Partei, dann sind es natürlich die Gremien, die engeren oder die weiteren. Die Fraktion ist interessant, weil da ist es eigentlich schwierig, so einen direkten Repräsentationsbezug herzustellen. Die sind ja eher von Wählerinnen und Wählern gewählt, gar nicht so sehr von der Partei in letzter Konsequenz. Also, dass die Fraktion da so eine wichtige Rolle gespielt hat, erinnert uns eher wieder daran, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion letztlich der einzige Ort ist, wo diese beiden Parteien, CDU-CSU, tatsächlich in einer einzigen Institution zusammenkommen. Deswegen haben die da, glaube ich, so eine besondere Rolle gespielt. Aber wir haben natürlich auch erlebt, dass bei dieser Vielfalt von Möglichkeiten einfach Konflikte sich ihren Weg suchen, dass Eliten, dass Abgeordnete, dass Mitglieder, dass die letztlich vielleicht andere Kriterien anlegen, wenn sie einen Spitzenkandidaten, einen Kanzlerkandidaten aussuchen und dass eine Partei letztlich kein einheitlich homogenes Ganzes ist, sondern sehr vielfältig ist. Das war genau das, was Markus Söder auch für seine Strategie genutzt hat, deutlich zu machen. Es gibt nicht die CDU. Und Armin Laschet hat es dann wirklich mit Brachialität, kann man sagen, gestern in die Gremien gedrängt und diese Sitzung selber. Und das zeigt dann doch, was er auch für ein Machtmensch ist, schien mir sehr, sehr gut durchchoreografiert zu sein mit starken Stimmen für Laschet am Anfang und nochmal ganz, ganz starken Stimmen für Laschet am Ende. Schäuble, Bouvier waren die letzten beiden, die sozusagen in den Sitzungen, wenn das stimmt, was wir gelesen haben, das Wort ergriffen haben. Auch Kramp-Karrenbauer hatte eine wichtige Rolle. Also im Gegensatz zu diesem Fraktionsauftritt, zu diesem Showdown Laschet gegen Söder, auf den Armin Laschet offenkundig nicht sehr, sehr gut vorbereitet war, wo seine Truppen einfach auch nicht standen, war das gestern wirklich perfekt durchchoreografiert. Und am Ende hat es er, wenn auch durchaus knapp oder nicht unumstritten, sagen wir mal, hat er es geschafft. Und das spricht schon für ihn, auch in letzter Konsequenz.
Wobei ich würde auch sagen, vielleicht erst Herr Nolte. Ich würde auch sagen, das stand tatsächlich gestern sehr spitz auf Knopf. Das war die letzte Chance für Armin Laschet. Und ich stimme auch zu, das hat er auch sehr eindrucksvoll gemacht. Das Ergebnis würde ich auch mit Herrn Faas, so wie ich Sie gerade verstanden habe, Kollege Faas, auch eher als knapp denn als deutlich interpretieren. Denn ich glaube, man muss die 6 Enthaltungen eher als Söder-Stimmen zählen, die aber irgendwie sich doch nicht ganz dazu bringen wollten und noch sozusagen den letzten Rest von Gremien und Parteiloyalität dann in die Enthaltung dann gemünzt haben. Also eher 31-15, 2/3, 1/3. So würde ich die Kräfteverhältnisse dann nach dieser Abstimmung eigentlich erdeuten. Die Fraktion ist ja auch noch ein interessantes Gremium. Ich würde das gar nicht so kritisch sehen, wenn man das von dem parlamentarischen Regierungssystem her sieht, von dem Westminster-Regierungssystem, also denken wir an das britische Regierungssystem, an das britische Parlament. Na klar, der Fraktionsvorsitzende der Oppositionsfraktion, der ist der Premierminister in England im Wartestand und auch von daher hat ja die Bundestagsfraktion auch öfter schon eine entscheidende Rolle gespielt. Für Kohl war letztlich nicht nur der Parteivorsitz und die Ministerpräsidentschaft in Rheinland-Pfalz, sondern dann der Fraktionsvorsitz im Bundestag. 1976 ist er da nach der knapp verlorenen Bundestagswahl hingewechselt. Dann musste er die Kanzlerkandidatur 1980 Strauß überlassen. Und dann war er Kanzler im Wartestand als Chef der Fraktion und ist von da 1982 eben ins Kanzleramt gekommen. Merz hatte 2002 genau die gleiche Absicht. Ja, die Fraktion ist das Machtzentrum. Aus der Fraktion werden die Kanzler gemacht oder ist auch ein wichtiger Weg, Kanzler zu werden. Und das ist ja der eigentliche Grund der Verbitterung darüber, dass Angela Merkel ihn dann 2002 aus dem Fraktionsvorsitz verdrängt hat, den er dann eben nur 2 Jahre inne hatte, weil das bedeutete, dass er auf diesem Wege nicht mehr Kanzler werden konnte.
Das wäre aber sehr frustrierend für alle Ministerpräsidenten, die gerne noch ein bisschen mehr Karriere machen wollen.
Naja, es bleibt ja auch die Frage, wird Laschet nach Berlin wechseln? Entschuldigung, wird Laschet auch im Falle einer Niederlage nach Berlin wechseln und Oppositionsführer werden? Das ist dann genau die Frage, die sich daran anschließt.
Ich glaube, im Falle einer Niederlage wird Armin Laschets politische Karriere sehr schnell beendet sein. Das ist, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Was ich nur sagen wollte, ist, dass die Fraktion ja über die Tatsache, die Sie ja fast beschreiben, dass es ein einziges Gremium gibt, in dem beide Parteien, CDU und CSU, sozusagen eine formalisierte Art des Zusammenkommens haben, ist es ja auch so, dass die Fraktion das einzige Gremium ist, das sozusagen den Wähler sprechen lassen kann. Nicht? Die Abgeordneten sind alle gewählt. Die Wähler selber einer Partei spielen in der Partei und ihren Interna keine Rolle. Aber sie rufen sozusagen von außen rein, indem sie sich entweder über die Abgeordneten artikulieren oder in letzter Zeit eben in zunehmendem Maß über Meinungsumfragen eben sagen, was sie denken und wo sie hintendieren. Und das, glaube ich, darf man überhaupt nicht unterschätzen, dass die Wähler selber, gerade die CDU, immer sehr, sehr deutlich auch geprägt haben. Immer erst normalerweise im Nachhinein. Also wenn man versucht, sich an die vergangenen Bundestagswahlen zu erinnern, dann ist Angela Merkel in ihrer ersten Legislatur mit einem total strammen, neoliberalen Programm in die Wahl gegangen, ist dafür fast nicht gewählt worden. Sie ist ja nur ganz, ganz knapp Kanzlerin dann am Ende geworden und hat dieses Programm in die Schublade geräumt und nie wieder rausgezogen. Also die Wähler selber spielen eine große Rolle und sie spielen natürlich auch eine große Rolle, wenn es um das Spitzenpersonal geht. Sie haben nur kein direktes Mitspracherecht. Und die starke Rolle der Fraktion in diesem Fall geht vielleicht eben auch ein bisschen darauf zurück, dass man die Meinungsumfragen sieht, die Meinungsumfragen in der Partei aber nur sozusagen ein Argument sind, aber kein Stimmrecht haben und man dann eben in die Fraktion schaut und schaut, was denkt die Basis.
Die Meinungsumfragen spiegeln ja häufig auch das wider, was in der veröffentlichten Meinung vorgegeben wird. Wir hatten also jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr stark dieses Narrativ von der Partei, die zerrissen ist. Und man fragt sich natürlich schon, ist sie wirklich zerrissen? Und wenn ja, wo ist sie zerrissen? Also es gibt nicht erkennbar zwei Flügel wie bei der AfD, den stramm Konservativen und den eher völkisch-nationalen. Das haben wir hier nicht. Wir haben ein Fanlager, Laschet, Söder. Aber so richtige Fans sind die auch nicht. Also wo ist die Partei tatsächlich zerrissen? Wo ist der Riss? Kann man ihn lokalisieren? Und wenn man es kann, wie kann man ihn heilen? Frau Weidenfeld.
Ich glaube, dass die Partei oder dass die Zerrissenheit der Partei übertrieben wird, weil die Partei ja inhaltlich leer gelaufen ist in den letzten Jahren. Also wenn man sich fragt, was ist konservative Politik heute, was ist der Bestand sozusagen das gemeinsame Wissen und die gemeinsame Überzeugung der Regierungspartei CDU, dann würde man heute antworten, es ist das Regieren. Aber es ist eben nicht mehr Ehe und Familie, es ist nicht mehr Wehrpflicht, es ist nicht mehr soziale Marktwirtschaft, es ist nicht mehr eine Ablehnung von Formen des Zusammenlebens über die traditionelle Kernfamilie hinaus. All die Dinge, die die CDU einmal ausgemacht haben, auch die christliche Orientierung, das C in der CDU, die sind in den letzten 16 Jahren verloren gegangen. Die sind auch deshalb verloren gegangen, weil die Gesellschaft sich sehr radikal gewandelt hat in dieser Zeit. Es hat also nicht, ich würde noch nicht mal sagen, es ist die Schuld von Angela Merkel, der Parteivorsitzenden seit 2000, sondern es ist eben ein ganz gewaltiger gesellschaftlicher Trend, hinter den Angela Merkel als Parteivorsitzende sozusagen den Haken gemacht hat. Sie hat sich nicht mehr dagegen gesträubt und hat eben diesen Kernbestand der CDU nicht mehr verteidigt. Es gibt um das Innenleben, die Seele der CDU, wie Annegret Kramp-Karrenbauer das genannt hat, gibt es eigentlich keinen großen Streit, weil da wenig ist, da ist keine große Substanz mehr. Es gibt den Streit zwischen Personen, es gibt die Suche oder die verzweifelte Fahndung danach, wie man sich wieder aufladen kann, ohne in die Opposition zu müssen dafür. Das sind ja klassischerweise die Zeiten der Opposition, in denen man sich wieder auf sich besinnt und in denen man sich wieder einen Sinn über das Regieren hinaus gibt. Das ist die verzweifelte Suche. Insofern würde ich sagen, der Streit geht um die Konstitution der CDU in den nächsten Jahren. Er geht ganz selten und ganz wenig um tatsächliche Inhalte.
Also da ist gar kein Riss, da ist nur so eine allgemeine Ratlosigkeit.
Na, da ist Verbrauchtheit, da ist Erschöpfung, da ist die große Frage, was kommt nach der überragenden Kanzlerin Angela Merkel. Mhm. Aber
vielleicht jetzt erstmal die Herren, Herr Nolte hat sich auch gerade gemeldet.
Unbedingt, Entschuldigung.
Ja, also ja, aber ja, also ganz so leer sehe ich das Bild der CDU nicht. Ich würde es eher so beschreiben, dass natürlich die klaren Lagergliederungen, diese eindeutigen Formationen, die sind verschwunden und das haben wir auch in anderen Parteien und insofern haben Sie, Frau Weinwald, natürlich auch vollkommen recht. Und das ist ein Problem, das aus gesellschaftlichem Wandel in erster Linie reduziert, auf das sich die Parteien insgesamt einstellen. Bei den Grünen gibt es nicht mehr den klaren Gegensatz zwischen Fundis und Realos. Und bei der SPD, ja, da gibt es noch eine parlamentarische Linke und Kanalarbeiter. Aber liebe Güte, welche Rolle spielte das aber in den 70er und 80er Jahren, als Egon Franke die Kanalarbeiter gegen, was weiß ich, die Linken und die Jusos ins Feld geführt hat. Das waren ja richtige Schlachten. Und so haben sich eben auch die Flügel, auch ja, das hat ja durchaus auch eine organisatorische Substanz. Ja, also auch die organisatorischen Vorfeld- oder Teilorganisationen sind ja in ihrer Bedeutung in der CDU ganz stark geschrumpft. Insofern ist es auch für mich nicht vollständig zu sagen, da sei das Konservative verloren gegangen, sondern es war ja immer, jedenfalls auch nach außen und in der Vermarktung und ein Stück weit auch im Innern der Partei. Es war ja dieser viel angeführte Dreiklang von konservativ und liberal und liberal einschließlich dann sozusagen ökonomisch liberal, aber durchaus auch gesellschaftspolitisch und christlich sozial. Ja, aber nicht nur die Konservativen sind verschwunden, sondern welche Rolle spielen denn die Sozialausschüsse noch im Vergleich zu den Zeiten eines Katzer oder Blüm? Also diese ganze organisatorische und ideologische, wenn man so will, Verfestigung hat sich aufgelöst. Aber das heißt nicht, dass es nicht doch auch noch Positionen gibt innerhalb der Partei und der anderen Parteien auch, die sich unterscheiden und stärker konservative oder stärker liberale Positionierungen. Ich glaube, dass in der Nach-Merkel-Ära auch der Kampf um diese Positionen wieder stärker werden wird und die auch deutlicher markiert werden würden, dass es auch einen Widerstand auch gegen diese programmatische Entleerung gibt, die dann auch nicht nur und vollkommen ein Produkt des gesellschaftlichen Wandels ist und ja, dass diese Arten von Positionierungen dann doch auch wieder eine Rolle spielen. Auch übrigens, das tritt nach außen auch nicht mehr so in Erscheinung, aber nach meinem Eindruck spielt die christliche Identität, die spielt für die CDU als Partei eine ganz enorm wichtige Rolle weiterhin, Frau Weidenfeld.
Herr Faas, ist das so?
Ich wollte auch nochmal aufgreifen, was Frau Weidenfeld sagte. Ich fand das total interessant, weil was Sie so diagnostiziert haben als diese inhaltliche Leere und zugleich gibt es ja eben doch ganz klare Hinweise, dass es einen, nennen wir es, einen Richtungsstreit gibt. Nochmal, Kramp-Karrenbauer gegen Merz, Laschet gegen Merz, da ist ja irgendwas in der Partei, wo sie nicht mit sich im Reinen ist. Und das, was Sie sagten, ist, würde ich dann so damit in Verbindung bringen, dass man ja, letztlich geht es darum, reicht uns gutes Regieren? Das ist dann Merkel, Kramp-Karrenbauer, Laschet. Oder müssen wir doch auch eine Art Identitätspolitik für die Union und ihre Mitglieder und ihre Anhänger machen? Und dann ist eben jemand wie Friedrich Merz da plötzlich eine Projektionsfläche bei allem, was er der Partei angetan hat, mit seiner sogenannten Fahnenflucht. Oder eben auch jemand wie Markus Söder, der einfach verspricht, wieder für die Union, für die CDU, für die CSU in, Sie sprachen ja gerade von den Kämpfen, Herr Nolte, in diese Kämpfe zu ziehen, sich abzugrenzen von anderen. Das scheint doch so eine Sehnsucht noch zu sein. Also insofern so die Frage, bleibt es bei der Lehre, um es mal ganz hart zuzuspitzen, oder wollen wir doch vielleicht mehr, und dann sind diese Männer wie Merz und Söder eben doch Projektionsflächen für mehr? Erinnert so ein bisschen an die SPD, wo man ja auch so dieses Narrativ gutes Regieren versus nein, wir wollen echte linke Politik machen. Vielleicht ereilt es auch die Union jetzt ein Stück weit.
Ich fand es ganz interessant, dass Annalena Baerbock gestern dann gesagt hat, dass sie Deutschland dienen will. Das ist ja sozusagen der Wahlspruch von Angela Merkel im Jahr 2005 gewesen, als Gerhard Schröder die Neuwahlen oder als Gerhard Schröder aufgegeben hat. Und ich glaube, dass das eben dieses Regieren aus der Mitte heraus, eine gute Regierung zu sein, ein guter Dienstleister für das Land zu sein. Ich will das gar nicht geringschätzen und ich will da auch nicht respektlos sein, weil ich glaube, das ist eine ganz große Leistung und es ist unglaublich wichtig, dass man so etwas in einem Land herstellen kann. Und Deutschland ist ja auch ganz offensichtlich ganz gut damit gefahren, sonst wäre Angela Merkel nicht 4-mal wiedergewählt worden. Auf der anderen Seite aber ist vielleicht das Urteil über die CDU sehr hart und sehr eindeutig, aber dass die CDU durch ihre Politik der Mitte, durch dieses Gefühl, wir müssen nach allen Seiten anschlussfähig und koalitionsfähig sein, an Profil verloren hat, das ist, glaube ich, unstrittig. Und die Frage, ist Friedrich Merz jemand, der das wieder aufladen kann, der die CDU auch wieder mit Inhalten versehen kann? Da hätte ich vom Eindruck her eher das Argument gesehen, dass sich da alle versammelt haben, die Politik der Kanzlerin in den 16 Jahren vorher falsch fanden, die Europolitik falsch fanden, die Finanzkrise und die Eurokrise falsch bewältigt fanden, die sich an der Migrationskrise abgearbeitet haben und das Gefühl hatten, dass die Kanzlerin da nun wirklich alles verrät, was an konservativem Wertbestand im Land da ist, die Staatsgrenzen, die Identität als Staatsbürger, dass diejenigen, die sich gestört haben daran, dass die Wehrpflicht umstandslos abgeschafft wird, dass nach Fukushima die Atomkraftwerke über Nacht zugemacht werden, dass die Ehe für alle in einem Talk mit einer Frauenzeitschrift als Randbemerkung zum Schluss eben nochmal abgeräumt wird. Mein Eindruck war immer, dass die Popularität von Friedrich Merz ganz wesentlich darauf zurückgeht, zu gucken, wer ist derjenige, der am wenigsten mit der Kanzlerin kann. Und wenn man sich nochmal versucht, an die Rede zu erinnern, die Friedrich Merz in diesem Januar gehalten hat, als er kandidiert hat für den Parteivorsitz, als am Ende viele den Eindruck hatten, da redet jemand, der die letzten 16 Jahre in der CDU nicht anwesend war und der auch deshalb nicht gewählt worden ist. Da bin ich mir nicht so sicher, ob es tatsächlich gelingen wird, die CDU wieder so aufzuladen, wie das viele hoffen und wie es vielleicht auch nötig wäre, um wieder eine gute Partei und eine gute Regierungspartei zu sein.
Schauen wir noch mal ganz kurz in die Zukunft, auf den bevorstehenden Wahlkampf, der jetzt so langsam Gestalt annimmt. Mein Eindruck ist, der Habeck und der Söder, die hätten ganz gut miteinander auskommen wollen. Die haben auch mal ein Doppelinterview gegeben. Da haben sie sich eigentlich schon ganz gut verstanden. Wäre eine denkbare Koalition gewesen. Söder gegen Baerbock, da habe ich so meine Schwierigkeiten, weil ich mir vorstellen kann, dass er, wenn er auf breite Beine macht und dicke Hose, dass er da nicht gut bei der Dame landet und wahrscheinlich auch nicht beim Publikum. Laschet und Baerbock scheint wiederum eine ganz spannende Paarung zu sein, ein spannendes Sparring, was sich da ergeben wird. Mag das auch ein Grund gewesen sein, dass sich Laschet am Ende durchgesetzt hat, weil er möglicherweise die glaubwürdigere Stimme ist gegen die Grünen?
Nein, das glaube ich nicht, dass das irgendeine wesentliche Rolle gespielt hat. Dafür war die Entscheidung ja auch am Schluss, wie wir sie, das heißt in der letzten Nacht und so, wie wir das gerade diskutiert haben, ja auch zu knapp. Und man darf ja hinterher dann auch nicht, das ist ja auch häufig ein beliebter Fehler der Historiker-Methodologie im Rückblick, with hindsight, wie die Engländer sagen, dass man da eine Zwangsläufigkeit unterstellt. Es hätte ja auch diesmal tatsächlich anders ausgehen können. Und diese programmatische Offenheit, Heterogenität, die wir vorhin diskutiert haben, die bedeutet ja auch, dass es solche Unverträglichkeiten im Wesentlichen auch nicht mehr gibt. Also alles, auch Söder und Baerbock hätten irgendwie zusammen funktioniert. Die Frage einer schwarz-grünen Koalition, möglicherweise jetzt auch schon und im Zeichen von Baden-Württemberg und den vielfältigen, für sie demütigenden Bußgängen, die die CDU da als Juniorpartner antreten musste, oder jetzt war sie glücklich, dass sie es noch durfte, dass sie noch zugelassen wurde zum Juniorpartner von Kretschmann. Also auch die grün-schwarze Kombination in dieser Reihenfolge, das ist alles eingepreist für die Bundestagswahl und für eine mögliche nächste Bundesregierung, die deshalb auch nicht so aussehen muss. Also das war, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt.
Was glauben Sie, was macht?
Einen interessanten Punkt an der Stelle, dass nach dem gestrigen Tag jetzt erstmal klar zu sein scheint, dass es letztlich um eine Auseinandersetzung zwischen der Union auf der einen Seite und den Grünen auf der anderen Seite geht. Das haben wir ja heute auch von Armin Laschet selber gehört, der so ein Schreckgespenst einer grün-rot-roten Regierung, so hat er sie genannt, da auch schon benutzt hat. Und zugleich steht immer im Raum, dass dann doch grün-schwarz, schwarz-grün eigentlich irgendwie eine sehr realistische, vielleicht sogar die realistischste Koalitionsoption ist. Also das ist so eine interessante Paradoxie, wo man gucken muss, wie die sich entfaltet. Einerseits sind es die Hauptkonkurrenten, so wie sich das jetzt darstellt. Mal gucken, was aus der SPD noch wird in diesem Jahr. Und zugleich ist die Erwartung, dass sie irgendwie doch am Ende zusammengehen. Das macht einen Wahlkampf nicht unbedingt einfacher und könnte auch auf Wählerinnen und Wähler so ein wenig abschreckend wirken, weil es natürlich dieser Auseinandersetzung was ganz stark Symbolisches gibt. Wenn dann doch die Erwartung eigentlich überall da ist, naja, am Ende finden sie doch eh zusammen. Das finde ich so ein bisschen schwierigen Vorboten für diesen Wahlkampf.
Trotzdem könnte es sein, dass der dritte Kanzlerkandidat, von dem bisher noch auffällig wenig die Rede war, nämlich Olaf Scholz von der SPD und seine Partei in dieser Polarisierung, ja, Sie haben das vorzüglich beschrieben, sozusagen diese Gegnerschaft, die dann zugleich sozusagen auf die Ehe zuläuft, ja, scheinbar. Aber trotzdem kann es sein, dass gerade auch in dem Bemühen, da werden viele linksliberale, sozialdemokratische Wählerinnen und Wähler werden doch mutmaßlich denken, nee, jetzt soll aber die Baerbock stärker werden als der Laschet und sie ihn führen und nicht umgekehrt in der Bundesregierung. Also diesmal meine Stimme nicht für die SPD. Die SPD und Olaf Scholz könnten darunter leiden unter dieser Konstellation. Das wäre meine Vermutung.
Also ich kann Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern versichern, dass das nicht das letzte SWR2-Forum war, wo wir über Parteien und Wahlen und Chancen und Kandidaten gesprochen haben. Aber jetzt, wo es hier so ein Stück weit zu Ende geht, nochmal vielleicht eine kleine exotische Frage. Markus Söder ist ja jetzt raus aus dem Rennen, aber wenn jemand wie er, so ein Machtpolitiker, einmal das Bundeskanzleramt auf dem Schirm gehabt hat und fast das Gefühl hatte, ich habe da eine Fürst drin, lässt er denn den Laschet in Ruhe oder was ist von ihm jetzt zu erwarten, Frau Weidenfeld?
Wenn Armin Laschet die Wahl verliert, wird Markus Söder versuchen, der nächste Kanzlerkandidat der CDU-CSU zu werden. Wenn Armin Laschet gewinnt, wird Markus Söder vermutlich der Horst Seehofer für Armin Laschet, also derjenige, der an den Kanzler gebunden ist und an den der Kanzler gebunden ist, den er nicht los wird, der ihn immer wieder ärgern wird und der ihn wahrscheinlich eben nicht in Ruhe lässt.
Herr Faas.
Ja, das ist ja auch das Interessante. Die CSU ist eben am Ende doch eine Regionalpartei und insofern wird es an der Person Markus Söder liegen, aber natürlich auch an der strukturellen Position der CSU im deutschen föderalen System, dass sie eben dann doch wieder auf bayerische Interessen vor allem pochen wird. Das wäre eine interessante Konstellation gewesen, wenn diese Regionalpartei plötzlich das Bundeskanzleramt inne gehabt hätte. Werden wir jetzt erstmal nicht erleben, aber sicherlich ist Markus Söder jemand, der sich das zutraut und der da auch weiterhin daran arbeiten wird. Vielleicht sehen wir ihn ja irgendwann, wie er an den Zäunen des Kanzleramts rüttelt.
Und Herr Nolte, der Geist von Strauß bleibt lebendig.
Ich würde auch sagen, trotz der, also dass jetzt der Sieg von Laschet, wie manchmal auch gesagt wird, ein Pyrrhus-Sieg war, das scheint mir übertrieben. Aber trotz dieses Sieges, da steckt eben tatsächlich ein bisschen, finde ich, auch Paradoxie drin. Seine Karriere und seine Position bleibt fragiler. Söder geht insofern auch langfristig, würde ich sagen, als Sieger nach Hause, bleibt als Sieger erst einmal in Bayern, wird von dort gefährlich bleiben, ist natürlich auch durch diese Niederlage in keiner Weise als bayerischer Ministerpräsident gefährdet.
Okay.
Das wäre bei einem anderen Ausgang anders gewesen.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Laschet am Ziel. Welche Zukunft hat die Union? Es diskutierten hier Professor Dr. Paul Nolte, Historiker von der Freien Universität Berlin und von der gleichen Universität der Politikwissenschaftler Professor Dr. Thorsten Faas sowie die Journalistin Ursula Weidenfeld. Die Moderation hatte Thomas Ihm und Ihnen dreien. Herzlichen Dank für diese Diskussion.